des Gottesdienstes ist: Wer vertraut, kann gehorsam sein. Wer vertraut, kann gehorsam sein. Ihr habt ja das Thema vorher schon gewusst. Habt ihr euch auch gedanklich schon mal damit beschäftigt, mit befasst? Mit unserem Gehorsam, mit meinem Gehorsam? Ist es nicht das, was wir mit Gehorsam verbinden? Ich klein, machtlos. Und der andere mit dem langen Zeigefinger. Du musst, du sollst. Du darfst nicht anders. Das darf nicht so sein. Und ich werde immer kleiner und kleiner und kleiner und fühle mich im Grunde noch schlechter als jemals davor. Ist das die Verbindung, die wir hatten bei unseren Gedanken über Gehorsam? Oder haben wir uns vielleicht sogar so gefühlt? Was sind die Erinnerungen, die uns wach werden, wenn wir über Gehorsam nachdenken? Der Papa oder die Mama, bei uns war es immer die Mama, zieht mich am Ohr. Ich weiß, das darf man gar nicht sagen, holt den Kochlöffel raus. Aber ich bin trotzdem was geworden. Trotz Misshandlung. Entschuldigung, das war wieder eine Spitze gegen die Gesellschaft, ich weiß. Aber egal. Haben wir uns ein Stück weit so gefühlt? Oder ist es vielleicht das, wie wir uns vielleicht fühlen könnten? Ich bin gehorsam. Ich gebe der Vertrauensperson die Hand und ich weiß mich geführt. Tja, das ist aber dringend, absolut. Das wäre schlimm, wenn das schief geht. Gut, dass du die Mama gerufen hast, ja du. Stell dir mal vor, du. Genau. Wie ist das? Haben wir auch vielleicht irgendwo vergraben in unserem Inneren solche Momente gefunden, wo wir uns ein Stück weit auch so gefühlt haben oder fühlen? Wie ist das mit dem Gehorsam? Ein Begriff, der in unserer Gesellschaft sehr, sehr umstritten ist. Wo wird noch Gehorsam eingefordert? Vielleicht noch im Straßenverkehr. Und selbst da hofft man ja im Grunde nicht erwischt zu werden und nicht gehorsam zu sein. Ich weiß nicht genau, wie genau ihr das nimmt in Emmendingen, Stadtmitte 30. Ob ihr da immer ganz genau darauf achtet, dass er wirklich nur 30 fahrt. 30 ist es. Noch weniger wie 30. Ah, stell dir mal vor, da kannst du ja besser aussteigen und laufen hier. Genau, also, 7 sogar nur, da fahre ich nie, zum Bahnhof Richtung da. Ja, da fahre ich nie, hätte ich auch nie mitgekriegt. Nur 7 darf man fahren. Schritttempo, Leute hier. Ja, wer ist das mit dem Gehorsam? Merk mal, selbst da ist es schwierig. Das haben wir nicht im Tacho, genau. Das können wir ja gar nicht wahrnehmen, das wissen wir ja gar nicht. Und das sagt die Frau eines Polizisten, ne? Genau, wunderbar. Aber er ist ja kein Verkehrspolizist, er ist ja Kriminalist, deswegen ist es ja kein Problem. Passt, genau. In der Bibel gibt es natürlich auch einiges über Gehorsam. Es gibt vor allem auch Menschen oder ja im Alten Testament, die für Gehorsam stehen. Wenn ich euch fragen würde, was wäre so eine Person im Alten Testament, die wirklich für ihren Gehorsam steht, dann bin ich sicher, 90%, vielleicht sogar 100% der Gemeinde würde mit Sicherheit als zweiter Namen den Abraham nennen. Das ist die Person, die für Gehorsam steht. Das Land hat er verlassen, ohne zu wissen, wo es hingeht. Er war gehorsam und war bereit, seinen Sohn zu opfern, ohne zu wissen, was daraus kommt und was daraus passiert. Also er hat es geglaubt, aber er hat es ja nicht gewusst. Das wäre so ein Prachtexemplar eines Menschen des Gehorsams. Ein anderes Beispiel vielleicht für die, wo ein bisschen mehr noch tiefer in die Bibel reinschauen. Ein Mann, der nicht ganz so bekannt ist allen, wäre der Gideon. Einer von diesen Richtern. Gideon wurde beauftragt, im Grunde hinzugehen und das Volk Gottes zu befreien von dieser Übermacht, dieser Gegner, die sie überfallen hatten, die sie unterdrückt hatten. Ja, und der Gideon, ja, er hat vertraut und er wollte gehorsam sein, aber er hatte unwahrscheinlichen Zweifel, ob das wirklich richtig ist, was er da macht, oder ob er Gott richtig verstanden hat. Und er wollte eine Bestätigung, dass das wirklich so ist. Und dann, die, wo es kennen, aber die Geschichte, dass er gebetet hat, dass dann das Getreide auf der Tenne im Grunde einmal feucht ist und der Boden muss trocken sein. Und dann hat ihm das auch nicht... Ziegenfell, okay, danke Alex, das ist mein Bibelwissen hier, genau. Also, das Ziegenfell, ich habe nämlich die Geschichte nicht nachgelesen, ich hatte gehofft, ich weiß sie. Okay, und dann die andere Seite war dann, dass der Boden nass ist und das Ziegenfell trocken. Also, nachdem er das erste Mal immer noch nicht ganz sicher war, ob ich da vertrauen kann und gehorsam sein kann, hat er nochmal gesagt, Gott, du musst mir es noch einmal zeigen. Und dann ging er hin und dann hat er das getan und dann war er nicht absolut gehorsam. Ja, er hat dann mit 300 Menschen im Grunde die Feinde verjagt. Auch da, gehorsam, aber mit ein bisschen Zweifel. Tja, und dann haben wir natürlich noch eine dritte Person. Die kennen wir auch alle. Josef, ja, das war auch einer, aber ich dachte an einen anderen, der hat was mit Fische zu tun. Mit so einem großen Bauch. Der Jona, der beauftragt wurde, dort zu den Heiden zu gehen und denen im Grunde Buße zu predigen. Da sagen Leute, bekehrt euch zu Gott, wenn er so weitermacht, das ist euer Untergang. Das wird nichts werden mit euch. Und Jona sagt, nein, niemals, ich renne doch nicht ins Messer. Ja, und dann haut er ab. Ungehorsam. Er meint, er könnte Gott entfliehen. Und geht genau in die gegensätzliche Richtung. Aber Gott holt ihn ein. Und er wird übers Boot geschmissen, weil der Sturm so stark ist und die Leute vom Boot gemerkt haben, dass er der Schuldige ist, warum der so ein großer Sturm ist und dann wird er gefressen von einem großen Fisch oder verschluckt, so muss man sagen, nicht gefressen. Er wird verschluckt von einem großen Fisch und dann wird er irgendwann ein paar Tage später am Ufer wieder ausgespuckt und er hat überlebt. Und dann hat er Gehorsam gelernt. Und dann macht er sich auf den Weg und dann predigt er Ninive, diese Botschaft. Und Ninive kehrt um und er erlebt, dass Gott Gnade hat. Auch das ist eine Geschichte, die uns wahrscheinlich ein Stück weit eingefallen ist. Also er merkt, und wir könnten weitergehen. Ja, wir haben da einige Beispiele im Alten wie im Neuen Testament von Menschen, die gehorsam oder ein Stück weit auch ungehorsam war oder die generell gehorsam war, aber in manchen Momenten ihres Lebens absolut vom Ungehorsam getroffen wurden und ihnen der Ungehorsam im Grunde sie zerfleischt hat. Es gibt natürlich auch Bibelverse. 5. Mose 11, 26 bis 28a. Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet, den Geboten des Herrn, eures Gottes. Welch gewaltige Aussage. Da wird der Gehorsam in direkte Verbindung gebracht mit dem Segen Gottes in dem Leben des Volkes. Oder 1. Samuel 15, Vers 22. Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer. Da geht es darum, dass wohl Menschen gab, die haben wohl ihre Schlachtopfer und ihre Brandopfer gebracht und haben alles geopfert, was sie tun mussten und tun konnten, vielleicht sogar für den Herrn, aber in ihrem Leben haben sie sich nicht um Gott gekümmert. Und da sagt Samuel, nee, das kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass ihr im Grunde meint, ihr könntet im Grunde das Wohlgefallen Gottes erkaufen durch Schlachtopfer und Brandopfer. Es geht darum, dass ihr ihm gehorcht. Oder wir haben an einer anderen Stelle Neues Testament, dass ihr auch merkt, das ist natürlich nicht nur alttestamentlich, dieser Gedanke. Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven? Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Paulus bringt es mal wieder auf den Punkt. Und die neue Genfer Übersetzung versucht es uns deutlich zu machen, dass wir es verstehen können. Letztlich sind wir alle Sklaven. Sklaven dem, dem wir gehorchen. Die Frage ist nur, wem gehorchen wir? Gehorchen wir der Sünde, dem Tod, dem Teufel? Oder haben wir gewählt, Gott zu gehorchen? Das zu tun und so zu leben, wie Gott es haben möchte. Und stehen damit auf der Seite der Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Aber das ist natürlich nicht nur ums Gehorsam geht gegenüber Gott, sondern auch ums Gehorsam in anderen Beziehungen, zeigt Epheser 6, Vers 5. Ihr Sklaven, ihr Angestellte, darf ich es gerne in der heutigen Zeit übertragen, seid gehorsam euren irdischen Herren. Mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Herrn Christus. Wem gehorchen wir? Sind wir bereit, unsere irdischen Herren als ein Stück weit als unsere Herren von Gott gegeben zu sehen und denen so zu dienen, als wären sie Jesus Christus? Geben uns also ihnen ganz hin und sind bereit, das zu tun und alles zu tun für das Wohl? Oder natürlich Familie. Ich weiß, heißes Thema, heißes Eisen. Ihr Kinder, seid gehorsam euren den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Die Kinder sind es da hinten, ist gut. Die hören es nicht. Könnt es dann anschließend euren Kindern verklicken. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Man könnte mit Sicherheit in der heutigen Zeit noch gern die Schule mit einbeziehen bei den Kindern. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Lehrern, Entschuldigung. Denn das ist auch wohlgefällig eurem Herrn. Ihr merkt, und das ist nur ein Auszug, es gibt Bibelstellen über Bibelstellen, wenn es ums Gehorsam geht. Was verbinden wir mit Gehorsam? Ich habe einfach mal drei Begriffe im Grunde ausgesucht. Zuerst einmal, wir verbinden mit Gehorsam Machtmissbrauch. Wir verbinden Situationen, wo Menschen über uns geherrscht haben, uns beherrscht haben und das nicht zum Wohle oder zu unserem Wohle war oder nicht zum Wohle der Familie war, sondern einfach, weil sie ihre Macht ausüben wollten und getan haben. Und weil sie vielleicht sich gut gefühlt haben dabei, dass sie andere unterdrückt haben, das ist das, womit wir Gehorsam verbinden. Machtmissbrauch. Oder Unterdrückung. Wir reden von Gehorsam, wenn wir von Diktatoren reden. Die fordern Gehorsam ein. Und natürlich denken wir sofort an die armen Bürger, die unterdrückt werden und unterdrückt sind. Und natürlich, das Letzte, womit wir Gehorsam verbinden, ist ausgeliefert sein. Tja, wenn ich als Kind meinen Eltern gehorsam sein soll oder sein muss, ja, dann wird es natürlich schwierig, dann bin ich absolut meinen Eltern ausgeliefert. Die können mit meinem Leben machen, was sie wollen, oder die können das im Grunde kaputt machen, oder können mich kaputt machen. Und das ist natürlich tragisch. Wenn ich meinem Chef ausgeliefert bin und ich ihm gehorsam sein soll, dann kann er mich im Grunde ja nicht nur missbrauchen, er kann mich ausnützen, er kann im Grunde mich fertig machen. Ja, und ich, der Dumme, der Kleine, bin ihm absolut ausgeliefert. Nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern jetzt auch noch vom Wort Gottes her. Ausgeliefert sein. Interessanterweise ist es aber in der Bibel etwas anders. Die Bibel verbindet Gehorsam mit anderen Begriffen. Zuerst einmal verbindet die Bibel Gehorsam mit Gott. Und das ist die Grundlage. Wir sollen, müssen, können Gott gehorsam sein. An der Stelle kurz eingeflochten, wenn irgendein Mensch Gehorsam einfordert, was gegen den Gehorsam gegenüber Gott steht, steht der Gehorsam Gottes gegen, also über dem Gehorsam gegenüber dem Menschen. Das war jetzt ein schwieriger Satz, okay? Ich versuche es jetzt nochmal auf Deutsch zu sagen. Also, wenn im Grunde irgendjemand von euch fordert, dass ihr irgendwas tut, was gegen den Gehorsam von Gott im Grunde wäre. Ja, er sagt im Grunde, ihr müsst stehlen oder ihr müsst die Unwahrheit sagen, was ja eindeutig ist, dass Gott das nicht möchte. Gottes Gehorsam sagt, ihr sagt die Wahrheit und ihr lügt nicht. Ja, dann ist im Grunde das Wort Gottes oder der Gehorsam Gottes steht über dem Gehorsam des Menschen. Das heißt also, dann muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also die Bibel verbindet immer Gehorsam letztlich mit Gott. Wir können, dürfen Gott gehorsam sein. Und Gott gehorsam sein ist nach der Bibel nicht einfach eine Wahl. Tja, jetzt überlege ich mal, ob das, was Gott gesagt hat, für mich passt. Ob ich auch der Meinung bin, dass das richtig ist. Und wenn ich der Überzeugung bin, dass das nicht richtig ist, dann lasse ich's. Und wenn ich bei der nächsten Situation feststelle, ja, da wäre es vielleicht günstig, dem Wort Gottes zu folgen, dann mache ich's. Das ist also keine Wahl, sondern mehr oder weniger eine Pflicht, Gott gehorsam zu sein. Das Zweite, womit natürlich die Bibel Gehorsam verbindet, ist das Hören. Denn wenn ich gehorsam sein möchte, dann muss ich natürlich wissen, darauf hören, was der andere, was Gott mir sagt. Wenn ich nicht weiß, was ich gesagt bekomme, wie ich mich verhalten soll, wie ich das richtig mache, kann ich auch nicht gehorsam sein. Ich kann ja nicht von meinen Kindern Gehorsam einfordern, wenn die nicht wissen, ja, dass man nach dem Essen, keine Ahnung, bei manchen Familien ist es so, jeder seinen Teller abräumt. Gibt ja so Familien, wo gibt es ja diese Regel, jeder räumt seinen eigenen Teller ab. Ja, und wenn das ist, aber wenn das Kind es nicht weiß, ja, da kann ich auch keinen Gehorsam einfordern. Und wenn ich nicht weiß, was Gott will, wenn ich nicht weiß, was Gott sagt, wenn ich im Grunde nicht weiß, was die Bibel sagt, dann kann ich natürlich auch nicht gehorsam sein. Deshalb ist ganz eng die Verbindung natürlich, wenn ich über Gehorsam rede, rede ich gleichzeitig auch darüber, dass ich das Wort Gottes kennen sollte oder kennen muss. Ich weiß, das Wort muss darf nicht zu oft vorkommen in dieser Predigt, aber kennen sollte. Ja, um überhaupt zu wissen, was Gott von meinem Leben oder in meinem Leben erwartet. Und ich glaube, das Zweite ist genauso wichtig, dass wir hören auf die Leitung des Heiligen Geistes. Dass uns Gott an der einen oder anderen Stelle auch das Wort Gottes wieder öffnet oder wieder klar macht oder uns vielleicht daran erinnert, weil ich Überzeugung bin, wir werden nicht das ganze Wort Gottes in jedem Moment unseres Lebens kennen, sondern wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns in verschiedenen Situationen genau das wieder in Erinnerung ruft, was wir in der Situation brauchen, dass wir dementsprechend handeln können. Wir brauchen auch den Heiligen Geist. Und, gebe ich gerne zu, es gibt auch, sind zwar wenige, aber es gibt auch Situationen des Lebens, wo die Bibel nicht so eindeutig klar sagt, das tut. Ja, ich habe halt nicht gelesen, dass in der Bibel drin steht, einer wird Elektroniker oder der andere wird Schreiner oder der nächste soll studieren oder so. Das steht halt nicht drin. Ja, das heißt also, wenn ich da gehorsam sein will, Gott, brauche ich auch die Leitung des Heiligen Geistes, dass er mich führt und leitet in der Situation, wie ich da meinen Weg beschreiten soll. Und es sind auch andere Entscheidungen, wo natürlich nicht drin steht. Wohl mit einer der schwersten der Entscheidungen, die wir alle treffen, ist natürlich, wen soll ich heiraten, zum Beispiel, wenn ich gerade denke an Freitagabend. Ja, das sind so Entscheidungen, das ist natürlich ganz schwierig. Da brauchen wir die Leitung und Heiligen Geist. Das steht da nicht drin. Heiratete Regina. Also ich habe den Vers halt noch nicht gefunden. Ja. So als Beispiel. Also da brauchen wir nicht nur die Kenntnis des Wortes Gottes, sondern wir brauchen auch die Leitung des Heiligen Geistes. Und die Bibel verbindet Gehorsam natürlich auch mit Umsetzung. Ganz wichtig. Ist natürlich klar, letztlich, wenn man sich Gedanken darüber macht, es geht ja fast gar nicht anders. Ja? Ich weiß, wem ich gehorsam sein soll, es ist Gott. Ja? Ich weiß jetzt auch natürlich, was ich tun soll, weil ich die Bibel kenne, weil der Heilige Geist mich geleitet hat. Ja, und dann bedeutet es natürlich auch, hey, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt mach das mal. Ich bin dabei, ich helfe dir. Ich lasse dich nicht alleine, aber mach mal. Sag Gott. Umsetzen. Handeln. Es kommt aber noch ein vierter Punkt dazu. Und dieser vierte Punkt heißt letztlich Vertrauen. Vertrauen. Und dieser vierte Punkt ist vielleicht der entscheidende Punkt, wenn es in der Bibel um Gehorsam geht. Zwei Bibelstellen an dieser Stelle. Zuerst einmal Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist die ganze Standhaftigkeit derer gefordert, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Die unbeirrbare Treue derer, die seine Gebote befolgen und auf Jesus vertrauen. Da merken wir, da wird in diesem Vers eindeutig die Brücke geschlagen zwischen Gebote befolgen und Jesus vertrauen. Das ist letztlich gehört das ganz, ganz eng zusammen. Oder der zweite Vers, Psalm 78, Vers 7. So würden sie alle ihr Vertrauen auf Gott setzen und seine großen Taten nicht vergessen. Ja, dann würden sie nach seinen Geboten leben. Der Psalmist an dieser Stelle macht deutlich, wenn ich Gott vertraue, ja, dann lebe ich nach seinen Geboten. Also die Brücke zwischen Vertrauen und im Grunde Gehorsam ist in der Bibel ganz, ganz entscheidend. Vertrauen. Vertrauen heißt doch letztlich Glauben, Vertrauen darauf, dass der Rat, der Befehl, die Wegweisung richtig ist. Wenn ein Kind vertraut, dass die Herdplatte heiß ist, ja, dann wird es nächste Mal, wenn es am Ofen vorbeigeht und die Herdplatte an ist, wird es vielleicht nicht gerade die Hand drauflegen, weil sie genau weiß, okay, die Mama hat gesagt, die Herdplatte ist heiß, wenn es da oben rot ist auf diesem Ceranfeld, ja, und wenn ich die Hände darauf lege, dann verbrenne ich mir die Pfoten, also lasse ich die Finger weg. Ja, klar, sagt man dann so im Volksmund, ja, man muss halt die Erfahrung selber machen, man muss sich halt mal die Finger verbrennen und dann lernt man es halt. Klar, geht natürlich auch und hoffentlich hat er nicht die ganze Hand draufgelegt, sondern hoffentlich war es nur ein kleiner Finger, ja, dass die Brandwunde nicht ganz so tief ist und dann geht's ja auch, ja. Aber es gibt natürlich manche Dinge und manche Erfahrungen, die wünscht man sich nicht, die man dann machen muss. Warum? Weil man nicht vertraut hat. Weil man gemeint hat, man weiß es besser. Und wer hat manches in seinem Leben schon bitter, bitter bereut? Was gibt manches in unserem Leben, wo wir unser Leben lang die Konsequenzen tragen müssen? Weil wir an manchen Stellen vertrauenswürdigen Personen nicht vertraut haben, sondern gemeint haben, wir wissen es besser. Das ist in aller Situation so. Die Voraussetzung ist natürlich, und das gebe ich gerne zu, wenn es um Menschen geht, ja, dass natürlich das Vertrauen an den Menschen überall ihre Grenzen hat. Auch, dass die besten Eltern wissen nicht alles. Ja, und die besten Lehrer überblicken nicht alles. Dort gibt es leider eine Fehlerquotienten, so kann man so nennen, eine Fehlerquote. Und das kann natürlich passieren, dass die Eltern es wirklich gut gemeint haben, aber am Ende es nicht so gut rausgekommen ist. Das ist natürlich möglich. Und beim Chef könnte das genauso sein. dass er wirklich meinte, das wäre gut. Aber am Ende ist die Firma doch im Grunde am Ende und alles ist fertig und alles ist kaputt. Das ist natürlich beim Menschlichen die Grenze, wo es natürlich schwierig wird. Wie weit? Aber geh mal davon aus, dass es wenigstens vom Wollen her ist, dass diejenigen, die in Autorität sind, wirklich weiterbringen wollen. Aber bei Gott ist dieses Problem ja gar nicht da. Gott weiß alles. Gott kennt alles. Gott weiß um die Situation, er weiß um gestern, er weiß um mich, er weiß ums heute, er weiß ums morgen. Er weiß, auf was auf mich zukommt, er weiß, was ich morgen brauche. Und wenn Gott im Grunde mir sagt, tu das, dann sollte oder sollte ich doch können, ihm vertrauen. Denn mein Papa macht vielleicht mal einen Fehler, aber mein Gott macht keinen Fehler. Er weiß, was recht ist. Vertrauen heißt also, zuerst einmal wissen, von wem ich einen Rat bekomme. Und bei der Frage von Gott her, glaube ich, sollte die Antwort ganz klar sein. Ich kann und darf meinem Gott voll und ganz vertrauen. Und wenn Gott sagt X, dann weiß ich, X ist recht. Und wenn Gott sagt Y, dann weiß ich, Y ist recht. Wissen, von wem der Rat kommt. Vertrauen heißt aber auch, nicht zu meinen, ich weiß es selber besser. Auch das heißt Vertrauen. Denn ich würde mal behaupten, die meisten von uns werden wahrscheinlich bei der Aussage, ich vertraue Gott, sagen, ja, selbstverständlich vertraue ich Gott. Ja, sonst wäre ich hier nicht in der Gemeinde. Seien wir mal ganz ehrlich. Aber beim zweiten Satz, ich weiß es selber nicht besser, dann würden wir vielleicht, glaube ich, auch sagen, vielleicht etwas kleingedruckt, da würde man drunter schreiben, aber ich habe ja auch Ahnung, ne? Ich bin ja auch schon 51. Ich habe also ein bisschen was an Lebenserfahrung bringe ich auch noch mit. Und das funktioniert so nicht. Das ist anders besser. Und ich kenne die Situation. Und ich weiß, dass es so besser ist. Und ich werde das jetzt so tun. Ich vertraue mir mehr als Gott. Vertrauen bedeutet auch, sich in die Arme Gottes fallen zu lassen. Deswegen habe ich dieses Bild da immer dazu genommen. Gut, so ein kleines Kind hat wahrscheinlich keine Wahl. Ja, wenn der Papa es nimmt und in die Luft schmeißt. Ja, es kann sich ja nicht groß wehren. Aber es kann natürlich schreien, sind wir mal ganz ehrlich. Es könnte nur schon schreien. Ja, aber viele Kinder, die freuen sich dann auch. Die sind einfach absolut happy, wenn der Papa das mit ihnen macht. Vielleicht nicht ganz so hoch oder so, aber ihr versteht, was ich meine. Warum? Weil sie absolut vertrauen, der Papa fängt mich wieder auf. Das ist überhaupt gar keine Frage. Da kann nichts passieren. Wenn der Papa mich da im Grunde in die Luft schmeißt, dann ist der Papa wieder da, dass ich da im Grunde richtig unten wieder ankomme. Und dann ist das Gefühl, da oben in der Luft zu schweben, im Grunde ein Vogel zu sein, viel mehr wert, wie im Grunde daran zu denken, dass der Papa vielleicht jetzt gerade im Moment einen Herzinfarkt hat. Ja. Und dann die Arme nicht mehr hochkriegt und dann ist natürlich Schwierigkeit. Ja, ansonsten ist der Papa doch da, oder? Es wird doch kein Papa das Kind in die Luft schmeißen und dann das Kind nicht mehr auffangen. Außer es ist gerade Herzinfarkt. Vertrauen heißt, sich in die Arme Gottes fallen zu lassen. Vertraue ich wie ein Abraham? Gott macht es. Und ich weiß, wenn Gott das mir sagt, dann werde ich gehen. Und ich werde ankommen. Und Gott wird es vorbereiten. Und Gott wird mitgehen. Und er lässt mich nicht alleine. Sich führen lassen. Die Hand Gottes nehmen. Und wissen, ich kann die Augen zumachen. Denk mal an die Elisabeth vorhin. Ich kann die Augen zumachen. Und ich werde recht geführt. Da bringt mich jetzt keiner zum Stolpern. Da schreit kein Joachim jetzt im Grunde, er soll mich rumdrehen, obwohl ich genau weiß, die Treppe ist vorne dran. Sondern Gott, wenn der sagt, da kommt jetzt eine Treppe, dann mache ich die Füße hoch, weil da die Treppe kommt. Und wenn Gott sagt, es geht jetzt geradeaus, und da werde ich nicht denken, nee, aber drüben stehen nur die schönen Berge und dann will ich dorthin. Nee, dann gehe ich geradeaus. Weil Gott weiß, wie es mir geht, was ich brauche. Vertrauen. Und dann kommt interessanterweise noch ein ganz, ganz entscheidender Prozess oder ein ganz entscheidender Gedanke in der Bibel hinzu. Ich habe es ganz am Anfang in dem Grußvers schon mal drin gehabt. 5. Mose 11, 26, 28. Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Gehorsam wird in der Bibel ganz eindeutig verbunden mit Segen. Gottes Segen liegt auf den Gehorsamen. Könnte man jetzt groß diskutieren, heißt das jetzt, wenn ich ungehorsam bin, zieht Gott seinen Segen zurück? Ich glaube, dieser Gedanke brauchen wir gar nicht weiter darüber nachdenken. Ob Gott seinen Segen zurückzieht. Das Entscheidende ist doch, wenn Gott sagt, gehe links, dann ist der Segen für mich, das, was Gott für mich vorbereitet hat, das Beste für mein Leben liegt links. Wenn ich aber dann meine, ich muss rechts gehen, dann zieht doch Gott nicht seinen Segen zurück, sondern ich entferne mich aus dem Segen Gottes. Das ist doch letztlich der Gedanke. Ich bin doch derjenige, der sich entscheidet, nee, ich brauche deinen Segen gar nicht. Ich krieg das selber auf die Reihe. Vielleicht ganz innen drin sagen wir, hey, ich segne mich selber. So ein Münchhausen-Trick. Für die Jungen, die Münchhausen nicht kennen, der hat sich selber an den Haaren aus dem Sumpf gezogen. Könnt ihr mal lesen, Münchhausen. Wie ist das? Könnte das bedeuten, dass wir uns selber im Wege stehen? Ah nein, dass wir natürlich dem Segen Gottes im Wege stehen? Könnte es sein, dass Gottes Segen in unserem Leben nicht ankommt, weil wir nicht gehorsam sind und nicht so handeln und nicht so leben, wie Gott es haben möchte? Gehorsam sein. Zwei Begriffe möchte ich herausstreichen. Ich wäre froh, wenn ihr diese beiden Begriffe mitnehmt. Ihr dürft alles mitnehmen, aber wenn ihr alles vergisst, diese beiden Begriffe wären mir wichtig. Und es wäre der Begriff Vertrauen und der Begriff Segen. Gehorsam ist nicht ein Willkürakt Gottes. Gehorsam heißt, ich vertraue meinem Herrn, meinem Gott, dass er es recht weiß und macht für mein Leben. Und wenn ich nicht gehorsam bin, muss ich mich nicht wundern, dass ich mich aus dem Segen Gottes entfernt habe. Und wenn ich gehorsam bin, kann ich garantiert vertrauen, dass der Segen Gottes auf meinem Leben liegt. Zwei Begriffe, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Entscheide ich mich? Entscheide ich mich zu gehorchen? An der Stelle ist mir einfach wichtig, vielleicht denkt der eine oder andere, aber das ist jetzt tragisch, das klappt ja hin und vorne nicht, das habe ich ja nicht hingekriegt und das ist ja ganz schlimm in meinem Leben. Wie gehe ich jetzt damit um? Unser Herr vergibt uns. Und wenn wir ungehorsam waren und ungehorsam sind, kann Gott uns vergeben. Und er fängt wieder von vorne an mit uns. Und er geht den nächsten Schritt mit uns. Keiner von uns ist ein hoffnungsloser Fall, weil er aus dem Gehorsam Gottes herausgefallen ist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns unsere Sünden. Haben wir am Donnerstag, war glaube ich, Bußenbettag, miteinander gehört. Und ich darf bitten, ich darf bitten darum, dass ich auch die Kraft habe zu gehorchen. Oder vielleicht fangen wir anders an. Ich darf bitten darum, dass ich letztlich vertrauen kann. Denn daran liegt es ja. Ich darf Gott bitten darum, Herr, schenke du mir das Vertrauen, dass ich mich in deine Arme fallen lassen kann,
dass du da bist.
Und dann erleben wir genau das. Ich vertraue der Hand Gottes und deshalb lebe ich, wie er es will. Ich vertraue der Hand Gottes und deshalb lebe ich, wie er will. Oder deshalb gehorche ich, dürft ihr gerne da einsetzen. Ich will gehorchen. Ich möchte in dem Segen und unter dem Segen Gottes leben. Mein Gott meint es gut mit mir. Amen. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir danken.